Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich will Ihnen heute etwas von Xamarin zeigen, die Installation und Basiskonfiguration, ein bisschen wie man damit umgeht. Ich bin leicht nervös. ja, Fragen bitte am Ende, außer sind ganz akut, dann zwischendrin, aber idealerweise am Ende habe ich extra einen kleinen Slot eingerichtet. Was will ich heute zeigen? Mir geht es um 6 Punkte. Das erste, was ist eigentlich Xamarin? Das zweite, wie sieht die Installation aus? Das dritte, wie arbeitet man mit der Anwendung selbst? Wie ist die aufgebaut? Was kann die nicht? Der vierte Punkt, wie konfiguriert man Channels? Das sind zum Beispiel E-Mail-Channels, Twitter-Channels, was auch immer, also Kommunikationswege. Fünfte Punkt, wie arbeite ich im Team? Und der letzte Punkt, die Zukunft, ein kleiner Ausblick, was noch so kommen wird. Ja, was ist Xamarin? Xamarin ist ein Helpdesk-Support-System und soll für bessere Kundenzufriedenheit sorgen. Es ist offen und schnell, wie auch eigentlich der eigene Kundenservice sein soll. Von daher sollte es schon mal etwas Gemeinsames geben. Die Entwicklung von Xamarin haben verschiedene Personen durchgeführt mit etwas Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten. Also das heißt, da ist auch etwas Gutes an Quintessenz reingeflossen. Zum Namen, woher kommt der Name Xamarin? Xamarin kommt vom Bayerischen abgeleitet und zwar zusammen. Also zusammen etwas entwickeln, beziehungsweise auch abgeleitet zusammen mit den Kunden eine Lösung finden. Kleines Nummernsheet zwischendurch. Xamarin gibt es noch nicht so lange, gibt es jetzt 20 Wochen. Die erste Version wurde am 18.10.2016 veröffentlicht. Seitdem gibt es über 32.000 Downloads. Es war auf GitHub Nummer 1 Trending Open Source Applikation in der Kategorie Ruby. Und was für uns Open Source Menschen auch sehr schön war, die erste Contribution ist innerhalb der ersten 5 Stunden schon eingetroffen. Das heißt, der erste Pull-Request wurde nach Veröffentlichung 5 Stunden nachher schon bei uns abgegeben. Da sind wir gleich freudig an die Decke gegangen und haben uns gefreut und ja, haben gewartet, was da noch alles kommt. Mittlerweile haben wir 86 Pull-Requests und was auch interessant ist, wir haben gleich nach 4 Wochen den ersten Award gewonnen. Die erste Auszeichnung. Was sind die Hauptfunktionalitäten? Ganz groß, ganz weit vorne ist das Interface. Das ist eine native Web-App. Das heißt, sie hat Desktop-Eigenschaften. Also das heißt, es werden nicht irgendwelche Seiten neu geladen, wenn sich irgendwas ändert. Oder man muss warten, bis sich eine Seite neu lädt. Sondern sobald irgendwo ein Client, irgendwo ein Ticket-Attribut oder irgendwo eine Information ändert, wird die auch gleich bei anderen Clients im Desktop angezeigt. Es werden auch Push-Notifications zum Client geschickt. Das heißt, es ist nicht wie herkömmlich, wo man mit Seitenaufbau und State im Client im Server arbeitet, sondern wo man einfach schnell, adäquat ein schönes Anwendungsgefühl hat. Die Suche ist super schnell. Habe ich ja noch eine kleine Zeichnung oder ein kleines Diagramm, was schnell bedeutet, mitgebracht. Wichtig ist hier, in der Volltextsuche durchsuchen wir auch Anhänge. Das heißt, wenn ein Excel-Sheet, ein Word-Dokument, ein PDF mit eingekippt wird, dann ist das auch über die Volltextsuche zu finden. Wichtig auch, jede Ressource ist über ein REST-Interface ansprechbar. Das heißt, nicht nur Benutzer-Tickets, sondern auch jegliche andere Aktionen können über das REST-Interface ausgeführt werden. Die Web-App selbst, die spricht nur REST. Das heißt, alles, was die Web-App kann, kann man auch über das REST-Interface machen. Und ganz wichtiger Punkt, es ist natürlich Open Source. Dieses Sheet gehe ich ganz kurz durch, weil ich später auf die einzelnen Funktionen noch eingehe. Die Haupt-Core-Ticketing-Features sind Autosave von Tickets, das heißt der Bearbeitungszustand, wenn ich irgendwas bearbeite oder ein Kollege, wird am Server gespeichert, auch wenn der Zustand noch nicht abgespeichert ist und ich kann später zum Beispiel von zu Hause einfach wieder weitermachen. Die Daten werden natürlich revisionssicher aufgehalten. Es ist Eskalationsmechanismus mit SLAs und verschiedenen Kalendern und Zeitzonen vorhanden. Es können eigene Übersichten erstellt werden, individuell für eine Gruppe oder auch für mich persönlich, zum Beispiel alle VIP-Tickets von einem bestimmten Kunden. Ich kann individuelle Felder anlegen für Tickets, Kunden, Organisationen. Wir haben einen Kundenchat und speziell für das schnelle Bearbeiten von Tickets haben wir dort ein Text-Templates, die man über Shortcuts verwenden kann. Was auch nett ist, was man nicht so häufig trifft, ist dann auch die Integration zu Social-Media-Sachen. Da haben wir zum Beispiel auch einen Twitter- und einen Facebook-Connector, um die Unternehmenskommunikation zum Beispiel von Twitter direkt in ein Ticketsystem, Help-System reinzuholen und von dort dann mit einem Team drauf zu antworten, damit man auch eine gewisse Koordinierung hat und dass nicht Kollegen, zwei Kollegen denselben Tweet beantworten, noch dazu mit anderen Informationen am Ende. Ja, Installation. Wir sind dafür bekannt, dass die Web-App relativ einfach ist, sehr intuitiv ist, haben wir uns viel Mühe gegeben, aber auch bei der Installationsmechanismus haben wir uns viel Mühe gegeben. Wir haben Pakete für CentOS, Red Hat Enterprise, Linux, Debian, Ubuntu und SLES. Als Datenbank unterstützen wir Postgres, MariaDB oder MySQL. Als Such-Backend benutzen wir dann Elasticsearch. Wie kann man das verstehen, wenn ich sage, die Installation ist einfach? Ich habe hier mal beispielhaft die Installation auf einem CentOS gezeigt. Es sind insgesamt 4 Schritte, die man benötigt, um ein Xamarin installieren zu können. Also das heißt, innerhalb von 10 Minuten ist man zum Beispiel vollkommen raus und hat das Teil dann auch auf einem niegelnagelblanken CentOS installiert. Was muss man machen? Man muss ein Erweiterungsrepository für CentOS einbinden, das EPL. Dann muss man noch von unserem Paketdienst den PGP-Key akzeptieren. Für Xamarin muss man dann noch ein Yum-Repo anlegen und letztendlich muss man Xamarin dann installieren und der Rest passiert dann automatisch. Also das heißt mit 4 Befehlen und sobald die Internetleitung halbwegs okay ist, ist man in 10 Minuten Xamarin ready. Was Sinn macht, was man im Nachgang noch machen sollte, ist die Integration mit Elasticsearch. Das sind hier insgesamt 7 Befehle, die abzusetzen sind, funktioniert so ähnlich. Das heißt, das erste ist der PGP-Key von Elasticsearch akzeptieren. Das zweite ist das JUMP-Repo einfach mit anbinden. Das dritte die Installation. Um Anhänge durchsuchen, braucht man ein spezielles Plugin für Elasticsearch. Mapper Attachments heißt es. Danach wird Elasticsearch noch gestartet. Enabled, damit der Service auch später beim nächsten Reboot wieder hochkommt, was sinnvoll ist. Und letztendlich der letzte Befehl ist die Konfiguration, damit diese Elasticsearch dann in Xamarin eingebunden ist. Ja, also das heißt, für den Geübten, der es zum zweiten Mal macht, würde ich sagen 15 Minuten und man hat den Login-Screen und kann dann entweder eine frische Installation wagen oder ein Import von einem Drittsystem. Nächster Punkt wäre die Anwendung selbst, also wie arbeitet man mit der Anwendung? Hier eine grobe Strukturdarstellung. Auf der linken Seite haben wir die Navigation mit bestimmten Überpunkten, darunter sogenannte Tabs. Links unten die weitergehende Navigation, also das heißt auf den kleinen Avatar kommt man zum Beispiel zu seinem Profil und dort die Einstellungen wie Sprache und so weiter. Das nächste Symbol, das ist ein Reporting, dann kommt das Admin-Interface. Und mit dem grünen Plus kann man neue Objekte erstellen. Was wir hier noch sehen, in den rechten, im Content-Bereich, das ist jetzt hier eine Ticket-Detail-Ansicht. Grob die Konversation und rechts die Ticket-Attribute und Kundeninformationen. Wichtig sind uns hier die Tabs, die nochmal herauszuheben. Die sind nämlich richtige Power-Biester. Wenn man von herkömmlichen Web-Applikationen kommt, dann möge man gar nicht glauben, was in diesen Tabs alles steckt. Deswegen ist mir hier ein spezieller Wunsch, darauf einzugehen. Und zwar, wenn wir uns in die Situation von Agenten stellen, dann haben wir oft, dass wir an Kunden antworten, dazwischen drin läutet schon wieder ein Telefon. Nächste Kollege will wieder was, das heißt so Agenten, die jonglieren oft mit ganz vielen Aufgaben gleichzeitig. Wenn man das mit herkömmlichen Web-Applikationen macht, dann verliert man den Fokus, welches Fenster hatte ich jetzt? Das eine Fenster bleibt bis zum Abend offen und der Browser stürzt ab, ich habe meine Informationen weg, ich weiß gar nicht mehr, was ich den Kunden schon geschrieben habe, also ist irgendwie immer ein blödes Abenteuer. Unsere Antwort darauf sind diese Tabs, das heißt mit diesen Tabs kann man mehrere Objekte oder mehrere Dokumente gleichzeitig öffnen. Hier visualisiert gesehen sieht man, dass man als erstes mal ein Ticket offen hat. Vielen Dank, großartiger Service. Das zweite ist auch ein Ticket, eine Beschwerde. Die ist momentan aktiv, die wird im Content-Bereich dargestellt, deswegen ist sie hier gehighlightet. Aber ich kann auch andere Objekte, zum Beispiel Kunden oder Organisationen, öffnen und kann hier mit diesen Tabs quasi die angucken. Was auch wichtig ist, ich kann diese Tabs natürlich nach meiner eigenen Priorität, wie ich sie abarbeiten will, strukturieren bzw. sortieren. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde reinkommt oder der Chef kommt rein und will, dass ich ein Ticket ganz dringend abarbeite, dann sagt er mal die Ticketnummer, die öffne ich dann und nehme das Ticket höchstwahrscheinlich dann ganz oben auf meinen Stack, damit ich das von den Aufgaben, die ich habe, immer als erstes, als wichtigstes sehe. Wichtig auch bei diesen Tabs ist, hatte ich schon gesagt, ungeänderte, unabgespeicherte Änderungen werden serverseitig abgespeichert. Das heißt, bin ich irgendwo, antworte den Kunden, jetzt ist aber fünf und ich muss irgendwie meine Tochter vom Kindergarten abholen, dann laufe ich jetzt quasi, weil ich überhastet bin, raus und merke zu Hause, oh, da habe ich noch eine ganz wichtige E-Mail geschrieben, aber nicht abgespeichert. Dann kann ich mich zu Hause von einem fremden Gerät oder mit meinem iPhone anmelden. Meine Tabs werden geladen, mein letzter Zustand des Formulars wird mir angezeigt und ich kann vielleicht noch was ändern und kann dann auf Absenden drücken und habe die Sache dann raus. Was auch interessant ist, das sieht man jetzt hier an diesem aktiven Tab, an den grünen, da sieht man, dass dieser Kringel einen Punkt drin hat. Wenn ein Kollege ein Ticket ändert oder der Kunde zum Beispiel ein Follow-up schickt und ich bearbeite dieses Ticket, dann ist mir das nicht direkt offensichtlich, außer ich bekomme eine E-Mail-Benachrichtigung oder eine Benachrichtigung in der Applikation. Jetzt ist es so, dass ich, wenn ich aber gerade da vertieft bin in der Antwort, zeigt mir Zammert auch in der Anwendung an, wenn jemand anders dieses Ticket bearbeitet hat, während ich das zum letzten Mal angesehen habe. Also sprich, bearbeite ich jetzt eins oder habe ich ein Ticket offen, diese Eskalation von meinem Chef zum Beispiel, und in der Zwischenzeit beantwortet das ein Kollege oder der Kunde meldet nochmal irgendeine Reklamation oder gibt nochmal irgendeinen Logfile, dann sehe ich das direkt an diesem Indikator vorne, an diesem pulsierenden Punkt dann, ob sich an diesem Ticket was geändert hat. Wenn es neue Nachrichten gibt, gucke ich natürlich neugierhalber gleich rein und sehe, was sich dort getan hat. Der letzte Punkt, das sind diese, wir haben jetzt hier verschiedene Farben gesehen, diese Farben haben da auch einen bestimmten Hintergrund, und zwar, wir nennen das Traffic Ring Lights, die haben wir verwenden hier vier verschiedene Farben, und diese Farben, die kommen in der gesamten Anwendung wieder, oder die sieht man immer wieder, und zwar symbolisieren die den Status eines Tickets. Das heißt, springt mir ein Ticket, wie jetzt hier, zum Beispiel dieses Grüne ins Gesicht, dann sehe ich, grün ist entspannt, dort ist noch nichts dringend, dort ist noch nichts wichtig. Wird es aber orange oder rot, weiß ich, ui, da ist irgendwas Wichtigeres dran, da muss ich genauer hingucken. Zur kurzen Erklärung, ein oranges Ticket ist offen oder neu und wartet auf Bearbeitung. Also irgendjemand muss jetzt quasi irgendwas dran machen, wenn es dem Kunden eine Antwort ist oder wenn es nur heißt, das Ticket muss auf 14 Tage auf Wiedervorlage, weil dort der Kunde dann erst wieder zurück ist. Dann haben wir einen schwarzen bzw. einen grauen Ring. Grau heißt, dieses Ticket ist bedient, das wartet jetzt, bis die Warten auf Erinnerung oder Warten bis zum Schließenzeit erreicht ist. Dort ist momentan keine spezielle Aktion notwendig. Rot heißt ganz, ganz wichtig, hier ist ganz wichtige Aktion nötig. Dieses Ticket wird hier gleich eine SLA verletzen oder ist irgendwo einfach außerhalb den hinterlegten Service-Rahmen und hier muss schnell eine Handlung stattfinden. Zu guter Letzt das Grüne. Grün, wieder entspannt. Ich darf fahren, alles grün. Hier, dieses Ticket ist geschlossen. Es ist keine weitere Aktion mehr nötig. So eine Ticket-Detailansicht hier, wenn man Tickets bearbeitet. In der Mitte wieder diese Konversation. Wenn diese Konversation etwas länger ist, haben wir oben so einen Header, wo jetzt diese Ordernummer drin steht. Hier kann man auch inline editieren. Das heißt, würde jetzt hier ein Kollege hergehen und würde den Titel dieses Tickets einfach ausbessern, weil es viele Kunden schreiben da einfach irgendwas rein, was man nicht wirklich zuordnen kann, dann würde sich auch das bei allen anderen Agenten, die dieses Ticket gerade offen haben, im Nu ändern und ja, man hat da quasi so eine Realtime-Bearbeitung mit möglich. Auf der rechten Seite diese Sidebar, dort haben wir verschiedene prinzipiell verschiedene Kategorien oder drei verschiedene Sidebots versteckt. Das eine sind momentan die Ticketinformationen. Dort sieht man, welche Gruppe das assigned ist, also sprich, welche Abteilung es bearbeitet, welcher Besitz es aktuell hat, was der Status ist und was die Priorität ist. Wenn man auf diese Einzelne geht, dann sieht man den Kundenkontakt direkt. Also das heißt, dann hat man dann Vorname, Nachname, Telefonnummer und was man alles so an den Kundenobjekt dann speichert. Darunter noch die Information über die Organisation. Also da steht dann die Firma des Kontakts, des Kundenkontakts drinnen. So sieht eine Detailansicht aus für einen Kunden. Das heißt, hier, das ist die Anna Lopez. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist mit dem Beamer. Man sieht jetzt hier diese Graustufen nicht ganz so gut. Also da ist eigentlich so ein kleiner grauer Kasten drumherum. Man sieht hier die Anna Lopez, die ist von der Awesome Company Inc., hat bestimmte Informationen, also bestimmte Attribute. Und drunter sieht man zum Beispiel, welche Tickets diese Person direkt hat oder die Organisation von dieser Person. Also man sieht hier zum Beispiel, die Person hat zwei Tickets, die sind beide geschlossen, sind beide grün, sieht man die Farben wieder. Und wenn ich jetzt auf diesen rechten Tab drücken würde, auf diesen hier, dann würde ich die Tickets der Organisation sehen. So sieht eine Kundenorganisation aus. Die hat auch wieder bestimmte Attribute und bestimmte Mitglieder dieser Organisation. Also das sind quasi die Kontakte des Kunden und man sieht darunter dann auch die Tickets dieser Organisation. Zur Volltextsuche. Wir haben natürlich, weil wir so stolz waren, einen kleinen Benchmark gemacht, wie das mit anderen auf dem Markt verfügbaren Helpdesk-Applikationen ist, Support-Systemen, wie sich dort die durchschnittliche Suche im Volltextbereich ausübt. Und wie man jetzt hier schon sieht, also wer jetzt schon länger ein Helpdesk betreibt, der sieht auch, dass 45 GB an Informationen mal ruckzuck zusammen sind. Da sind viele E-Mail-Anhänge dabei von Kunden. Und herkömmliche Helpdesk-Lösungen haben da durchaus einen Schwachpunkt. Dauern Suchanfragen durchaus über 40 Sekunden, je nachdem. Und wir schaffen das hier zwischen 2 und 3 Sekunden. Also ja, ist einfach genial. Und noch genialer ist, wenn Anhänge auch durchsucht werden und wenn man einfach das findet, was man sucht. Jawohl. Da bin ich jetzt mal ganz frech. Elasticsearch kann sehr viele Formate und in neuen Versionen ist sogar eine OCR-Erkennung drinnen. Das heißt, kommt ein Fax, ein PDF rein, wo eigentlich ein Bild drin ist, wird sogar dieser Text erkannt. Und da kann ich nur ein großes Lob an Elasticsearch aussprechen. Einfach einmal und immer wieder. Ja, kurzer Einblick, wie man solche Kanäle, wo man mit Kunden, mit Anwendern kommuniziert, einbindet. Der einfachste Kanal und der gängigste ist die E-Mail-Anbindung. Hier kennt man von anderen Anwendungen, dass man hier kompliziert einen IMAP-Server, ein IMAP-Port angeben muss, einen Benutzer und einen SMTP-Dienst und so weiter, was für einen herkömmlichen Admin gerade noch geht, aber für spätestens für eine Fachabteilung einfach ein K.O. ist. Wir haben bis hier gemacht, ähnlich wie Thunderbird macht, eine Autoerkennung. Das heißt, man gibt ja nur E-Mail-Adresse, Passwort ein und wir können bis zu 80% die E-Mail-Settings automatisch erkennen und gleich verwenden und der Account ist innerhalb von 50 Sekunden dann eingebunden. Dann möchte ich noch unseren Chat-Kanal kurz zeigen. Und zwar Chat ist quasi ein Kundenchat, den man auf der eigenen Webseite einbinden kann. Und wir haben, als wir uns da Gedanken gemacht haben, ein paar negative Sachen festgestellt in anderen Lösungen, die es bisher gibt. Ich zähle nur mal zwei auf. Die erste, das ist so ein Heißmacher. Man kommt auf eine Webseite, da steht unten Chat. Ich möchte mit dem Kunden chatten, weil ich ja irgendwie eine Frage habe zu seiner Homepage, zu seinem Produkt. Dann drücke ich drauf und dann kommt die Information. Entschuldigung, kein Agent im Chat verfügbar, bitte eine Nachricht hinterlassen. Das heißt, meine ganze Freude, die Vorfreude, dass ich jetzt gleich mit jemandem sprechen habe können, ist dahin und ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht. Wir machen das kluger, das heißt, wenn kein Agent online ist, der so einen Chat entgegennehmen kann oder weil er gerade schon mit seinen möglichen Chats beschäftigt ist, wird dieses Widget einfach nicht angezeigt. Das zweite Negative, was uns aufgefallen ist, das ist lange Wartezeiten. Das heißt, man drückt drauf auf dieses Fenster, wo man angeblich chatten kann. Man wartet 5 Minuten, naja, man wartet 10 Minuten, man wartet 15 Minuten und irgendwann kommt ein Timeout, dass halt nichts passiert ist. Das ist auch irgendwo frustrierend. Wenn ich Chat angeboten habe, wollte ich eigentlich relativ schnell mit jemandem chatten. Das dritte Negative, was uns aufgefallen ist, dass diese Chat-Widgets immer wie Fremdkörper in der Webseite von demjenigen Anbieter war. Unsere Antwort ist folgende. Im Admin-Interface, wichtig ist uns natürlich auch hier die Oberfläche, dass man das relativ einfach bedienen kann. In Admin-Interface bei den Channels unter Chat wird automatisch die Domain des Admins, der gerade angemeldet ist, hier vorgegeben und es wird einen Screenshot von der Webseite gemacht und vollautomatisch dieses Widget, was wir anbieten, was man einbinden kann, schon vorkonfiguriert. Das heißt, aus dieser Webseite werden die Farben extrahiert und geguckt, welche das da passen können. Und so ist quasi diese initiale oder sieht dieser initiale Admin-Screen das aus. Jetzt stellt man sich die Frage, ja, das ist jetzt eigentlich ganz nett, das sieht ja toll aus, passt ja eigentlich ganz gut für meine Webseite. Wie kriege ich das jetzt auf meine Webseite? Der zweite Bang-Effekt, man kopiert einfach diesen Snippet, schmeißt den auf seine Webseite und schon hat man den Chat vorhanden. Weil wir das so toll fanden, haben wir zur Illustration das mit einfach mit einigen Webseiten getestet und hier sieht man jetzt 16 Webseiten, wie dieses Chat-Widget, dieser Autokonfigurator, dieser Aussehen-Autokonfigurator bei einfach quer cross genommenen 16 Webseiten aussieht und man sieht, dass der erste Treffer, was dieses Widget vorschlägt, das kann man eigentlich schon immer 1:1 nehmen. Da muss man gar nicht mehr viel Farben nachjustieren, kann man eigentlich direkt gleich einbinden. Dann der letzte Kanal, den ich heute zeigen will, das ist, sind Formulare. Und zwar hat man auf Webseiten ganz oft Feedback-Formulare, Kontaktformulare, Sales-Anfrag-Formulare, was auch immer. Da funktioniert es so ein bisschen ähnlich wie im Chat-Modul, ist nur ein bisschen einfacher noch. Hier gibt es auch im Admin-Bereich die Möglichkeit, dieses Snippet zu kopieren. Ich sehe gerade, mir ist hier der falsche Screenshot reingerutscht, das ist nochmal von dem Chat. Sieht aber so ähnlich aus und letztendlich ist es dann so, dass ich irgendwo auf meiner Webseite so einen Button habe. Ich muss mein Snippet reinkopieren, was ich im Admin-Interface bekommen habe. Und muss nur noch die ID von diesem Button nehmen und sobald ich da drauf drücke, kommt dann dieser Dialog hoch und ich kann dann über diesen Dialog, wird ein Ticket erstellt und ich kann dann mit den Kunden kommunizieren. Also das heißt, solche Anfragen, die über Webformulare gestellt werden, die in der Regel, nicht in der Regel, aber häufig ins Leere laufen oder in irgendeinem Postfach landen, das keiner mehr anguckt, ist hiermit auch dann erledigt. Dann, jetzt wird spannend und zwar, jetzt gehen wir in die Anwendung etwas tiefer rein. Wenn ich jetzt mit Agenten oder im Team arbeite, ist es so, dass man sich hier ein paar Tools oder ein paar Sachen braucht, um sich besser aufteilen zu können. Und ein großer Punkt ist hier zum Beispiel dieses individuelle Erstellen von Übersichten. Das heißt, ich kann im Admin-Bereich oder der Anwender kann es für sich, kann sich beliebige Übersichten erstellen, in denen dann Tickets gezeigt werden mit bestimmten Suchkriterien. Also das heißt, bei einem Key-Account als Agent, der hat wahrscheinlich eine Übersicht, wo er speziell die Tickets seines Kunden immer gleich sieht, vielleicht auch die geschlossenen und der letzten 14 Tage, damit er ein bisschen Übersicht hat, was da so los war. Ist es jetzt ein Abteilungsleiter, der will wahrscheinlich alle Tickets in einer extra Ansicht sehen, der letzten 14 Tage, die geschlossen worden sind zum Beispiel. Ja, also ein mächtiges Werkzeug, um hier individuell Übersichten zu gestalten und den Agenten individuell Übersichten zu geben. Dann nächstes Power-Feature ist der Permanent-Marker. Und zwar, ich habe mit den Kunden irgendwas ausgemacht als Agent. Das ist relativ kritisch, weil es dort vielleicht irgendwie um personenbezogene Daten geht oder vielleicht eine Reklamation und man teilt den Kunden irgendwas mit oder der Kunde teilt einen etwas mit, das eine spezielle Darstellung oder eine spezielle Auszeichnung benötigt, falls für den zweiten oder dritten Agenten, der das liest, auch irgendwo sinnvoll ist. Dann kann ich mir meinen Text markieren, wie jetzt hier erstens einmal und viermal, kann rechts oben neben dem Ticket ist so ein Stift, kann ich auf den Stift klicken und kann hier diesen Bereich dann farblich permanent hinterlegen. Den kann man auch wieder löschen, also sprich, wenn man diesen Bereich wieder markiert und nochmal auf den Stift mit derselben Farbe drückt, dann ist auch die Farbe wieder weg. Und so kann ich quasi anderen Agenten Informationen, weitere Informationen hier deutlich kenntlich machen, die irgendwo von Wichtigkeit sein könnten. Das nächste Power-Feature sind die Textbausteine. Und zwar bin ich zum ersten Mal bei Magix draufgekommen. Und zwar der André Bauer hier vorne, der war früher Pat Magix, hat er bei Magix gearbeitet und die machen so eine Software, Schnittsoftware. Boris Becker hat da früher Werbung dafür gemacht. Und ich habe gesehen, die haben, das war für mich ein Moment, 10 Leute da drin im Team, die arbeiten den ganzen Tag Supportanfragen ab und bei denen klappert es nur auf der Tastatur. Tak, 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 tak. Und die haben von allen Agenten, die ich bisher gesehen habe, den größten Durchsatz gemacht. Und dann habe ich gesehen, wie machen die das? Die haben sich da um ihren Browser ein Tool gebastelt und haben mit Shortcuts quasi Textbausteine getippt und die sind dann ein paar Sekunden später auf einmal komplett in dieser E-Mail erschienen. Dort war eine individuelle Ansprache, dort waren Problemfälle, dort war schon Textbausteine, wie man Logfiles bekommt und. Das war einfach für mich von der Effizienz her genial. Und das hier ist eigentlich da die Quintessenz draus. Das heißt, wir bieten jetzt hier auch solche Textbausteine an, die kann man im Admin-Interface pflegen. Und man kann jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt hier ein englischer Screenshot, aber wir bieten auch so Standard-Textbausteine an, zum Beispiel Doppelpunkt, Doppelpunkt, SGH für sehr geehrter Herr. Als Platzhalter ist dann der Kundenname drinnen und zack, wumm, hat man schon den ersten Baustein drinnen. Das nächste ist dann zum Beispiel Doppelpunkt KR für Kind Regards, Enter, zack, wumm, nächstes. Also man kann in diesen Textbausteinen nicht nur Snippets verwenden, sondern auch auf Platzhalter von den Ticket, von den Kunden oder der Organisation zugreifen. Macht es unheimlich, also wenn man das einmal bemerkt hat, was man von Arbeitserleichterung hat, am Anfang ist es noch so beim dritten Mal, wenn man Text schreibt, ach, den könnte man eigentlich auch Textbaustein, wenn man beim vierten Mal schon schreibt und hat einmal diesen Genuss gehabt, dann wird man sofort drauf innerlich gezüchtet, oh, da muss ich einen Textbaustein anlegen, weil beim vierten, fünften Mal, wenn man den verwendet, diesen Textbaustein, das ist innerlich so eine Befreiung, wow, jetzt habe ich Zeit gespart. Es ist genial. Dann das nächste Power-Feature sind Makros. Und zwar haben wir festgestellt, wenn man Tickets bearbeitet, muss man immer wieder bestimmte Schritte machen. Zum Beispiel, wenn man ein Spam-Ticket hat. Oft werden Postfächer direkt eingeholt, zum Beispiel Webmaster oder Sales, was auch immer. Und da kommt relativ viel Spam rein. Und das heißt, man schließt es ein, zum einen das Ticket und zum anderen taggen wir das mit dem Tag Spam. Und danach schließen wir noch den Tab. Das heißt, das sind jetzt hier 2 oder 3 Aktionen, die man eigentlich automatisieren kann bei solchen Tickets. Was hier zum Beispiel ist, bei Close and Tag as Spam, wird dieses Ticket geschlossen, ein Tag gesetzt und optional wird noch der Tab geschlossen, damit das Ticket gleich weg ist und ich komme zum nächsten Ticket, zum Beispiel in der Übersicht. Kann ich mir auch individuell im Admin-Interface anlegen. Jetzt muss ich gerade auf die Uhr gucken. Ja, wir sind gut in der Zeit. Das nächste Power-Feature sind dann dynamische Felder bzw. Individual Fields. Das sind native Felder an den Objekten, die man dann auch ganz normal nativ über das REST-Interface oder auch in der Oberfläche oder mit den Platzhaltern dann auch verwenden kann. Wir haben übrigens, wenn man so Textbausteine pflegt, haben wir auch diese Doppelpunkt-Funktionalität drinnen und dort gibt es dann eine Liste von diesen Platzhaltern, die man verwenden kann. Also in anderen Anwendungen ist es so, dass man irgendwo in der Dokumentation das sucht und dann sind die eigenen individuellen Felder schon gar nicht dabei. Und wir haben da so eine schöne Autovervollständigung. Ist auch einfach, wenn man Admin ist, ist das göttlich. Hier mit diesen individuellen Feldern kann man hier für Tickets, Benutzer, Organisation oder Gruppen weitere Felder anlegen. Zum Beispiel eine Seriennummer, wenn man am Ticket eine Seriennummer festhalten will, weil man dort das Gerät protokollieren will, um das es gegangen ist. Oder wer war der Schuldige, also sprich war der Kunde, beim Kunde der Fehler oder bei uns oder was für ein Fehler, war es ein Schulungsfehler oder ein Produktfehler, um hier weitere Attribute zu pflegen. Jawohl. Mhm. Also sowas gibt es heute schon, das ist allerdings gibt es noch keine Oberfläche dafür. Wir machen das. Also das ist generisch gestaltet. Wir machen das zum Beispiel beim Status schon. Wenn man einen Status setzt, warten auf Erinnerung, dann poppt auf einmal oder wird drunter noch eine Uhrzeit angezeigt. Und da kann man sagen, in 2 Wochen zum Beispiel, weil dort der Kunde aus dem Urlaub zurück ist. Das heißt, wir werden diese Oberfläche, die man hier sieht, noch weiter verbessern, dass man hier auch das über die Oberfläche pflegen kann. Dann kann man sowohl sagen, ob es jetzt beim bestimmten Tickettyp ist, zum Beispiel Inzident oder Reklamation oder Beschwerde, dass dort bestimmte Felder noch zu pflegen sind, Muss-Felder optional, beim Erstellen oder beim Schließen, weiß man vorher auch noch nicht, kann man dann alles hier sagen. Und dort kann man dann quasi beliebige Varianzen anlegen. Ist ähnlich so, wie wir es bei den SLAs haben. Bei den SLAs, wenn man die konfiguriert im Admin-Interface, da kann man auch sagen, das soll ein SLA für einen bestimmten Kunden sein oder für einen bestimmten Kunden, nur wenn die Priorität 1 ist und sowas, da kann man auch das ja mit so einem Ticket-Selector, nennen wir das, kann man das da regeln. Ein kleiner Ausblick, was bringt die Zukunft? Wir sind natürlich fleißig am Schrauben, was unsere Leidenschaft ist. Wir haben einen 4-Wochen-Release-Zyklus, der uns sehr viel Kopfschmerzen bereitet, weil es sehr viel Arbeit ist, aber es ist auch einfach genial, wenn wir von den Anwendern dann positives Feedback bekommen und die sich freuen und das motiviert uns dann wieder und gibt uns Aufschwung für die nächsten 4 Wochen. Wir werden auch Enterprise-Feature bringen, zum Beispiel LDAP-Exchange-Integration oder Single Sign-On. Wir arbeiten an einer Knowledge Base und wir arbeiten an einem Video-Chat. Zudem wird es noch viele weitere Integrationen geben, wo es heute auch schon einige gibt. Also wir können zum Beispiel mit Facebook, mit Twitter, wir können aber auch mit Monitoring-Diensten wie Ichinga oder Nagios, wir können mit Zipgate schon telefonieren oder die Telefonanlage anbinden. Für Telegram, da sind wir aber auch noch an einen ganzen Pack an weiteren Schnittstellen oder Integrationen dran. Ja, und noch ganz viele andere tolle Sachen, von denen ich aber heute noch nichts erzählen darf, die ihr dann aber bestimmt sehen werdet. Und zwar sind es Sachen, die man bisher in dem Bereich nicht kennt, die wir aber toll finden. Und da würde ich einfach sagen, wartet drauf, das ist für den einen oder anderen bestimmt köstlich. Zu guter Letzt will ich noch etwas machen in meiner eigenen Sache. Und zwar, wir sind momentan ein Team von 7 Leuten, die da kräftig dran arbeiten. Wir sind aber noch auf der Suche nach Verstärkung. Das heißt, sollte hier im Raum irgendein Frontend-Entwickler sitzen, der sich etwas mit JavaScript und CSS auskennt oder ein Backend-Entwickler, der mit Rails oder mit Ruby etwas Erfahrung hat und sagt, oh ja, würde gerne etwas Neues suchen und irgendwo bei einem neuen heißen Scheiß mit dabei sein, dann bitte danach bei mir melden. So, dann wäre ich jetzt bereit für Fragen. Jawohl.
Und zwar, ich kenne jetzt nur eine etwas ältere Version von Zamat. Wie schaut denn das aus mit Reporting, KPI-Funktionen und Ähnliches? Weil das habe ich schmerzlichst vermisst.
Wir werden in den nächsten Monaten eine Reporting-Funktionalität bereitstellen. Die ist etwas interaktiv, kommt angehaucht von Google Analytics. Also das heißt, man kann an Schaltern ziehen und kann dann bestimmte Sachen reinzoomen oder kann sogar Realtime-Sachen angucken. Also zum Beispiel Tickets, die erstellt und geschlossen werden. Dann kann man quasi zugucken, wie die Kollegen arbeiten. Also das wird es in den nächsten Wochen geben. Langfristig muss man gucken, wo man den Spagat findet. Also wir haben auch Anbindungen oder werden solche Integrationen zu reinen Reporting-Tools bereitstellen, weil die einfach eine ganz andere Liga sind von der Funktionalität. Wir werden aber auch im Admin-Bereich die Möglichkeit haben, so Standard-Reports zu pflegen. Die sind dann relativ statisch. Da werden wir einen Sack voll bereitstellen, wo man zum Beispiel bestimmte Lösungszeiten, bestimmte KPIs, die man heute so hat, auch bereitstellen. Also sprich, es gibt 3, zusammengefasst, es gibt 3 Meilensteine. Diese eine Funktionalität, die etwas Google Analytics angehaucht ist, die in den nächsten Wochen kommen wird. Dann die Integration zu anderen Reporting-Tools, die richtig auf dieses Reporting professionell ausgelegt sind. Und die 3. Varianz, die dann noch später kommen wird, sind dann Standard-Reports von uns direkt. Weitere Fragen? Oh. Ich habe zwar das ursprüngliche OTS gemacht, bin aber heute der Meinung, dass das nicht mehr State of the Art ist. Das heißt, es wird, also diese Anbindung wird in den nächsten Wochen kommen und es ist so, dass ich dort lediglich ein Hostname, Benutzername, Passwort angeben muss. Er macht ein Auto-Discovery wie bei E-Mail und Co. auch, bietet mir gleich die Sachen an, die ich haben will, also optional, ob ich das haben will oder nicht oder wie ich das haben will. drücke am Ende auf Abspeichern und dann ist alles vorhanden. Das heißt, auch die Daten, die Benutzer und so weiter, sind sofort zugreifbar. Da muss sich keiner zuerst irgendwo anmelden oder sowas. Die sind gleich innerhalb der nächsten Sekunden, spätestens nach einer Minute im System dann vorhanden. Weitere Fragen? Jawohl! 5 Euro! 10 Euro. Also da müsste ich nachfragen. Also es ist meines Wissens gibt es bei manchen Browsern diese Möglichkeit, dass sie das unterstützen, aber leider nicht bei allen. Und manche Browser muss man, weil es ja auch ein Security-Issue ist, manche Browser muss man mit so einer Option starten, dass es erlaubt ist. Das heißt, wir fokussieren uns in erster Linie auf den Videochat. Wenn dabei sowas zum Beispiel abfällt, vielleicht aber nur für bestimmte Browser, dann sind wir die Letzten, die das damit hinten vorhalten würden. Kann ich jetzt aber gerade nicht sagen, wie die Unterstützung in den Browsern aussieht. Zweite Frage? Ja, gerne. Also wenn man die Version installiert, werden prinzipiell alle Feature angeboten und die Integration, die man sieht, die muss man im Admin-Interface entweder aktivieren oder deaktivieren. Also will man zum Beispiel eine LDAP-Anbindung, geht man zu den Integrationen im Admin-Bereich, sagt LDAP den Schalter an oder Chat zum Beispiel, der ist per Default auch deaktiviert, Chat-Schalter an und dann kann ich die Funktionalität oder dieses Feature nach meinen Wünschen konfigurieren. Danke, nochmal 5 Euro, nochmal 5 Euro, ja. Also wir werden natürlich für die Importe, die wir heute haben, auch Importfunktionalitäten zur Verfügung stellen. Von der Wiki-Seite, die ist relativ, würde ich sagen, die ist immer individuell anders. Ist schwierig, da Kategorien rauszulesen und sowas. Da hätten wir jetzt bisher nichts geplant. Das heißt, entweder selbst ist eine REST-API, das heißt, entweder selbst in der eigenen Religionsprogrammiersprache diese REST-API ansprechen und die Sachen reinpumpen. Oder ein GitHub-Issue öffnen mit einem Feature-Request, wo man einfach beschreibt, was man machen will. Idealerweise schon technisch skizziert, wie die Attribute dorten heißen. Und dann können wir drüber gucken. Und je mehr Leute das dann liken oder mögen, umso wahrscheinlicher ist es dann, dass sowas auch umgesetzt wird. Jawohl. Ja. Dazu muss ich noch kurz ausholen, also es gibt zum einen die Zammert GmbH, dann gibt es aber noch eine Zammert Stiftung. Und zwar ich weiß nicht, ob es bekannt ist, ich habe OTS erfunden und habe damit gestartet, habe aber in meiner eigenen persönlichen Retroperspektive damals einen Fehler gemacht und zwar habe ich gewisse Sachen, die mir wichtig waren, nicht manifestiert und das habe ich jetzt hier anders gemacht. Das heißt, es gibt eine Zammert Stiftung, die ist Besitzer dieses Quellcodes und hat die Aufgabe, diesen Quellcode freizuhalten und auch anderen zugänglich zu machen. Das heißt, wenn irgendjemand ein tolles Feature implementiert, einen Pull-Request stellt, dass sowas zum Beispiel auch aufgenommen wird und nicht aus politischen Gründen dann abgelehnt wird. Also das heißt, das ist die eine Sache. Und die Zammert GmbH, die ist quasi lediglich davon da, dass sie dieser Bereich, dieser Dienstleistungsbereich, der dadurch entsteht, dass er diesen bedient. Da gibt es zwei grobe Bereiche. Das eine sind die Online-Instanzen, das heißt, wer Zammert toll findet, das einfach mal testen will oder das vielleicht auch, weil er sich mit der Installation und sowas oder mit den Security-Patches und so weiter nicht beschäftigen will, der kann auf zammert.com gehen und kann sich dort ein System runterladen oder kann sich bei uns melden, weil er eine Zammert-Schulung will oder Consulting will, dann machen wir das. Und genau, das war schon der zweite Bereich. Also das heißt, zum einen die Online-Instanzen und zum anderen die herkömmliche Dienstleistungen wie Schulung, Support und Entwicklung. Herzlich willkommen. Jawohl. So wahr ich hier stehe. Also es ist durchaus ein ein griechische Frage, aber wir glauben fest daran, also wir glauben daran, dass je mehr Leute es verwenden, umso toller ist es, umso mehr Rücklauf ist da. Sei es nur Übersetzungen, die gepflegt werden, die man übrigens auch im Admin-Interface pflegen kann, sogar inline. Man muss nur einen Shortcut drücken und kann die Texte dann, die werden umrahmt und die kann man dann direkt editieren. Und wir sind einfach da des freien Gedankens und der Erfahrung der letzten 17 Jahre, dass es trotzdem funktionieren kann. Und wir haben bisher nur Positives und einen positiven Rücklauf und auch Kunden, die uns fast schon etwas erdrücken. Und ja, deswegen kann ich da nur noch mal drauf hinweisen. Also bitten. Jawohl. Ach, das kommt immer. Wie bitte? Ja, genau, es kommt immer auf das Szenario drauf an, aber ich würde sagen, im Groben, wenn man hier die ersten oder das zweite und das dritte nimmt, das ist eigentlich so das Core-Defizit. Und dann wird es noch was geben, das wäre das Prozessmanagement. Wobei, das sind wir am Überlegen. Also es ist eine gewisse Anforderung da. Wir würden es aber anders machen. Also wir würden da nicht Tickets dafür verwenden. Das geht aber jetzt zu sehr ins Detail. Das heißt, das ist für uns noch eine Diskussion, ob man diesen Schritt dann noch gehen will oder nicht. Oder ob wir uns lieber auf diese Kundenkommunikation einfahren. Also ich muss ganz kurz, also es gibt das noch nicht, das gibt dann dafür ein Feature-Request, aber für die Zwischenzeit kann ich sagen, es ist ein Kommando und dauert ein paar Minuten. Ah! Ja, okay. Gut, wusste ich jetzt nicht, dass wir schon aktenkundig sind. also im Zweifel sind wir quasi lauter Fanatiker. Sonst hätte ich es im Kopf, genau. Und es ist im Moment einfach schlicht so, dass wir von Anfragen überwältigt werden. Auch so die direkten Anfragen, jetzt nicht nur auf GitHub, dass wir quasi da... Ja, definitiv. Also wir priorisieren die Sachen, die wir haben und gucken, dann gibt es noch so wahnwitzige Kunden, die sagen, wir wollen das aber und wir zahlen das sogar. Wir schmeißen euch mit Geld für das, dass ihr jetzt dieses Feature vorher priorisiert. Und wir müssen natürlich am Tagesende auch von was leben und da versuchen wir immer den Spagat. Aber Wichtigkeit ist auf jeden Fall erkannt. Okay. Jawohl. Hätte ich jetzt auch prinzipiell gesagt, ohne dass ich Erfahrung hätte. Ja, genau. Also es gibt welche, die machen es auf einen Raspberry Pi, am das laufen, aber ich sage mal, sobald so ein Ruby-Interpreter läuft und die Module da lauffähig sind, also ich glaube, dass die Architektur nicht das Problem ist, höchstens wenn der Compiler da ist, dann läuft wahrscheinlich relativ schnell auch der Rest. Da lacht jemand. Okay. Jawohl. Oh. Man kann sich das so vorstellen, ich war jahrelang sehr viel gearbeitet, sehr viel in Themen drinnen und ich habe nicht gemerkt, wie die Welt an mir vorbeizieht. Ich habe irgendwann später, als ich mehr Luft hatte, wo ich quasi dankbar bin, dass ich diese Luft bekommen habe, habe ich geguckt, was gibt es denn da, wie würde man sowas heutzutage machen? Und dann bin ich auf Ruby und Rails gestoßen, habe auch andere Symfony und PHP und so weiter angeguckt, habe aber gesehen, dass man das in Ruby und Rails mit einem Viertel des Quellcodes machen kann, was ich bisher gemacht habe und dass dort sowas wie Events automatisch geschenkt, kriegt man schon quasi geschenkt mit in die Tasche und dann hatte ich quasi da mal einen Prototypen gemacht und hatte so viel Funktionalität mit viel weniger. Ich konnte mich auf das Funktionalität konzentrieren und musste nicht irgendwo drunter mit irgendwelchen Datenbanklayern irgendwas machen. Und da war so eine Innigkeit da und ich habe gesehen, dass das so viel Spaß macht und dann war es geschehen. Also persönliche Präferenz, ja. Ja, freut mich. Also, sowas würde gehen, macht man üblicherweise, dass man dieses Zamat-Postfach, wo Zamat diese E-Mails abholt, für die anderen Leute im Team lesbar oder schreibbar macht. Das heißt, bekommt ein Entwickler direkt diese E-Mail, dann schiebt er die mit seinem Mail-Client in das Zamat-Postfach. Dort wird es von Zamat abgeholt und es ist quasi so, als ob der Kunde das direkt an Zamat geschrieben hätte. Meine Empfehlung wäre, so aus der Geschichte raus oder so, was ich sehe, dass man den Kunden generell sagt, er soll immer an Zamat schreiben oder an eine zentrale Adresse, weil so ein Entwickler ist mal nicht da, ist mal 14 Tage, vielleicht mal 4 Wochen in Australien oder irgendwas oder und dann fällt es nicht irgendwie drunter oder auch das Thema Abrechnung, es ist protokolliert, auch das Thema Rechtfertigung vom Chef, da ist jetzt der Entwickler, der hat jetzt irgendwie vermeintlich die letzten Wochen nichts getan, was hat er getan? Solche Fragen, die lösen sich auf einmal im Nebel auf, wenn man das quasi als Rechtfertigungstool sogar nehmen kann, weil man sieht, was denn eigentlich an Anfragen da sind. Und wenn es um das Thema Personal geht, wer braucht nur noch eine Stelle oder der Chef sagt, man muss eine Stelle streichen, dann kann man sofort sagen, als Argument hier, pass auf, das sind unsere Zeiten, wir brauchen noch einen, dann werden die Zeiten besser. Oder wenn jetzt einer gehen muss, da Beschwerden leite ich direkt weiter. Ja? Ja, also das Wort Queue, das gibt es in Zamat nicht mehr. Das heißt dort eine Gruppe. Und man kann natürlich im Admin-Interface, wo man diese E-Mail-Accounts verwaltet, kann man auch Filter anlegen. Da kann man sagen, zum Beispiel, wenn der Kunde ein VIP-Kunde ist, dann kommt das direkt zu irgendjemandem in eine bestimmte Gruppe, vielleicht sogar mit einer bestimmten Priorität gleich schon. Also ähnlich wie jetzt im Mail-Client kann man direkt solche Regeln hinterlegen. Und genau, also das heißt, das Wort Queue, ich habe das bisher so oft, war ein Fehler von mir, dass ich damals das in einem anderen Tool Queue genannt habe, aus heutiger Sicht, weil es keiner aussprechen kann. Der eine sagt Kö, keiner weiß eigentlich, was das ist und eigentlich ist es die Bearbeitungsgruppe, deswegen Gruppe. Ha, ja. Also zu Zeiteinheiten, man kann Zeiteinheiten pflegen für jeden Arbeitsschritt, den man an ein Ticket macht. Um jetzt Projekte zu verfolgen, würde ich jetzt sagen, würden so gängige Projektplanungstools, die man so hat, wo man auch ein Gantt-Diagramm und sowas haben kann und wenn eine Ressource ausfällt oder sich ein Meilenstein verschiebt, wo das gleich neu berechnet wird, würde ich grob aus meinem Bauch sagen, wäre man, wenn man Projekte managen will, mit so einem Tool wahrscheinlich besser aufgehoben. Wenn man aber jetzt wirklich nur auf Tickets irgendwelche Zeiten protokollieren will, die man später dann zur Abrechnung bringen will, weil jetzt der Projektfokus nicht so weit im Vordergrund ist, dann kann man das durchaus mit Tickets machen. Es gibt im Admin-Interface auch die Möglichkeit, dass man dieses Zeitprotokollieren nur bei bestimmten Tickets macht. Da könnte man sagen, das sind Tickets mit dem Typ Projekt. Deswegen wird hier die Zeit erfasst und bei allen anderen Tickets nicht. Dann werden die anderen Agenten auch nicht gestört beim Abarbeiten von den anderen Tickets. Also man kann sie verknüpfen und man sieht dann, dass die in Verbindung sind. Es ist aber derzeit keine Funktionalität vorhanden, dass man sagt, das Elternticket kann erst geschlossen werden, wenn das Kindticket erledigt ist oder sowas. Also das heißt, ich kann nur eine visuelle Verknüpfung herstellen, aber es sind keine Funktionen derzeit dahinter. Da würde ich Folgendes empfehlen, dass man ein zusätzliches Ticket-Attribut macht, Projekt, das kann ein Pulldown sein, wo man seine Projekte pflegt, das heißt jeder Agent, der ein Ticket bekommt oder der eins bearbeitet, muss darauf achten, dass dieses Projekt ausgewählt ist und danach kann man sagen, ich will alle Zeiten im März, die für alle Projekte und dann kriege ich quasi ein Excel-Sheet, wo einfach alle Tickets mit einer Spalte auch, wo das Projekt damit steht und ich kann dann das mit dem Excel-Sheet dann was auch immer wieder machen. Da kann ich zu meinem ERP gehen, dort das dann in eine Rechnung reintüten oder sowas oder dann damit machen, was ich will. Ich gucke ganz kurz auf die Uhr. Ja, geht noch. Jawohl. Nein, derzeit nicht. Also wir unterstützen derzeit den Import von Zendesk und von OTRS. Das ist quasi, wenn man hier an diesem Screen ist, man hat es installiert, dann kann man hier Migrate from Other System klicken und dann muss man dort die API-Credentials des anderen Systems angeben. Wir haben im Moment vom Ranking her steht noch Ticket OS, nee, OS Ticket, glaube ich, heißt es im Ranking relativ hoch. Und noch eins, ein amerikanisches SaaS-System, habe ich aber gerade nicht im Kopf. Wie bitte? Nein, Service Hour ist es nicht. Nein, auch nicht. Help Scout, jetzt Help Scout heißt es. Aber schade, notiere ich mir, schade. Ja, ah, doch noch, okay. In den nächsten Wochen. Also jetzt noch nicht nächste Woche, also noch nicht nächsten Dienstag, aber in den nächsten Wochen. Dann bedanke ich mich und wünsche noch eine schöne Zeit auf den Chemnitzer Linux-Tagen.